okay, habe jetzt nach all den Sachen die schwierige Aufgabe, dass wir alle noch ein bisschen müde sind, dass es super heiß ist und versuchen trotzdem Gottes Wort hier weiterzugeben. Und ich glaube, was Gottesdienst, was Gemeindefreizeit, was sie gemeinsam haben, es soll uns vorbereiten für den Alltag. Solche Zeiten sind super schön und wir machen viele tolle Erfahrungen zusammen, lernen einander besser kennen, können im Gespräch miteinander uns ermutigen und das ist wunderbar. Aber Gott hat das nie als Endzweck gegeben. Der hat nie gesagt, lebt auf der Freizeit oder versammelt euch Tag ein, Tag aus und bleibt nur zusammen und geht nie rauf. Sondern das sind immer Vorbereitungen, Ausrüstung, damit wir im Alltag anders leben können. Dass wir ausgerüstet sind für die Aufgaben, für die Herausforderungen, die wir haben. Und dazu soll die Freizeit dienen und dazu soll auch der Gottesdienst dienen. Denn wie bereiten wir uns für Aufgaben vor? Wir sind in 5. Mose und dort bereitet der Herr Israel vor, das Land einzunehmen. Du sagst, naja, was hat das mit mir zu tun? Ich habe nicht vor, irgendein Land einzunehmen. Habe noch nicht mal vor, ein Stück Land zu kaufen. Habe gar nicht das Geld dafür. Wie hilft mir das? Er hat sie vorbereitet für das, was kommt. Und ich glaube, die gleichen Prinzipien, die Gott Israel gegeben hat, zu sagen, hier ist, was ihr braucht, damit ihr vorbereitet seid in dem Land. Das Gleiche hilft uns, vorbereitet zu sein für die Arbeit, für die Schule, für die Familie, für die Nachbarschaft, um als seine Zeugen leben zu können in unserem Alltag. Und das ist, was die Schrift von sich behauptet, dass sie uns ausrüstet für alles, was wir benötigen. Ja, viele von uns kennen 2. Timotheus 3, 16 und 17. War ich zu schnell? Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk ausgerüstet. Dafür hat er es uns gegeben, die verschiedenen Prinzipien, damit wir sie anwenden können, damit wir ausgerüstet sind für jedes gute Werk. Das ist, was wir tun wollen, dass wir uns hier, wenn wir uns versammeln, dass wir ausgerüstet werden von Gott durch sein Wort, durch das Wirken des Heiligen Geistes, durch die gegenseitige Ermutigung, dass wir vorbereitet sind, das umzusetzen in unserem Alltag, wo wir sind. Nun, die Israeliten sind nach 40 Jahren zu diesem Zeitpunkt gegenüber auf der anderen Seite des Jordans angekommen und warten darauf, ins Land zu gehen. Und bevor sie dazu kommen, will Mose ihnen noch einige Lektionen mitgeben. Es werden seine letzten Worte, also das ganze Buch, werden seine letzten Worte an das Volk sein. Hier ist, was er sagt, das will ich dir noch unbedingt mitgeben. Ja, wenn du jemanden hast, der dem Tode kurz, oder wo der Tod kurz bevorsteht, und er sagt, ich möchte dir noch etwas mitgeben. Hier ist, was mir auf dem Herzen liegt. Das möchte ich so quasi als Erbe, nicht als Erbe in dem Sinne von Grundstück oder so, sondern als meine Erfahrung, das möchte ich dir noch gerne weitergeben, dann sollten wir da besonders zuhören. Und das ist, was wir hier in 5. Mose finden. Wir lesen 5. Mose 6, zuerst die Verse 1 bis 3. 5. Mose 6, Vers 1. Und dies ist das Gebot, die Ordnung und die Rechtsbestimmung, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, damit ihr sie tut in dem Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Damit du dem Herrn, dein Gott, fürchtest alle Tage deines Lebens, um alle seine Ordnung und seine Gebote zu bewahren, die ich dir gebiete. Du und dein Sohn und deines Sohnes Sohn und damit deine Tage lange währen. Höre nun, Israel, und achte darauf, sie zu tun, damit es dir gut geht, und ihr sehr zahlreich werdet, wie der Herr, der Gott deiner Väter, zu dir geredet hat, in einem Land, das von Milch und Honig überfließt. Erste Aufforderung, die er gibt, ist, lebe nach dem Wort. Er erinnert die Israeliten zuerst eigentlich die ganzen vorigen 5 Kapitel daran, hier ist, was bisher passiert ist, wie Gott uns geführt hat. Und dann sagt er, er hat uns all diese Anweisungen gegeben, Vers 1, die er euch geboten hat, euch zu lehren, damit ihr sie tut in dem Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Ja? Mal so gesagt, die Aufgabe eines Predigers ist es, Gottes Wort weiterzugeben. Die Aufgabe der Zuhörer ist es, das Wort auszuleben. Mose hat gesagt, hier ist, was Gott euch gegeben hat. All diese Anweisungen, die er uns jetzt in der Wüste gelehrt hat. All das, was wir von ihm gelernt haben, was er offenbart hat. Und ich gebe sie euch kund, damit ihr dann hingeht und sie tut. Nun, das ist natürlich nicht, dass er sich selber ausklammert und sagt, naja, ihr müsst das tun, ich stehe über dem Gesetz. Nein, wir stehen alle unter dem Gesetz, aber er sagte, dafür sind die Anweisungen gegeben. Auch im Neuen Testament finden wir das immer wieder. Seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter. Es hilft nichts, diese wunderbaren Illustrationen und Anleitungen auf der Freizeit und auch in Predigten immer wieder zu hören, wenn wir sie nicht umsetzen. Deswegen die Aufforderung, Gott sagt, ich gebe sie euch, damit ihr sie tut, damit ihr sie umsetzt, damit ihr sie auslebt. Und zwar nicht erst irgendwann einmal. Er sagt ihnen, ich sage euch das jetzt, damit ihr dann ausgerüstet seid, wenn ihr in das Land kommt. Aber nicht, naja, jetzt habt ihr noch ein paar Wochen, Monate Ruhe, bis ihr das dann tun müsst, sondern Vers 2, den Herrn zu fürchten, alle seine Ordnungen und seine Gebote zu bewahren, die ich dir gebiete, du Sohn, Enkel, Sohnessohn, und damit deine Tage lange währen. Das gebietet er ihnen, nicht nur irgendwann dann zu tun, sondern, dass du den Herrn fürchtest, alle Tage deines Lebens. Nicht nur die zukünftigen Tage, sondern auch die jetzigen Tage. Wer von Gott gebraucht werden will, der muss Gottes Wort lernen und lernen auch danach zu leben. Und je früher du anfängst zu üben, desto besser wird es. Ein Missionar wird nicht zu einem Missionar, indem er in irgendeine ferne Gegend reist, sondern er muss lernen, zu Hause ein Missionar zu sein. Wo er ist, das Wort Gottes weiterzugeben. Viele von euch waren schon mal im Urlaub. Bist du durch den Urlaub eine andere Person geworden? Nein, du bist die gleiche Person, nur an einem anderen Ort. Okay? Und das ist, wie es ist. Die Veränderung muss in uns anfangen. Du wirst nicht anders durch einen Umzug, dadurch, dass du heiratest, dadurch, dass du einen Job bekommst, dadurch, dass du deinen Abschluss schaffst. Du bist die gleiche Person. Die Frage ist, ist das, was Gott uns lehrt, verändert uns das von innen heraus? Das ist, was Gott möchte. Du kannst nicht sagen, ich warte, bis ich heirate, anfange, jemanden zu lieben. Dann fange ich an zu üben. Nee, du musst vorher lernen, lieben zu können, damit du das dann ausleben kannst, auch wenn du verheiratet bist oder wenn du nicht verheiratet bist. Wir werden nicht durch Ereignisse verändert. Die Frage ist, verändert Gottes Wort uns, sodass wir auf die Ereignisse anders reagieren können? Das ist, was Gott bewirken möchte und dafür gibt er diese Anweisung. Seine Offenbarung soll dazu führen, den Herrn zu fürchten, was sich darin äußert, dass wir das dann auch umsetzen. Ja, nochmal Vers 3. Höre nun Israel und achte darauf, sie zu tun. Warum? Damit es dir gut geht und ihr sehr zahlreich werdet, wie der Herr, der Gott deiner Väter zu dir geredet hat. Gott gibt all diese Anweisungen. Wozu? Nicht um uns zu plagen, nicht um uns einzuschränken, nicht um uns lauter Vorschriften zu geben, sondern damit es dir gut geht. Die Anweisungen sind dafür da, um ein Segen für uns zu sein. Und das wird in Kapitel 28 nochmal die Folgen direkt gegenübergestellt. Und ich lese es einmal kurz vor, und zwar die Verse 1 und 2 und dann nochmal Vers 15 als Gegenüberstellung. In 5. Mose 28, dort heißt es, und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr dein Gott dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst. Dann gibt es eine ganze Auflistung. Vers 15, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, sodass du nicht darauf achtest, all seine Gebote und seine Ordnung zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden all diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Wie Marc gesagt hat, die Folgen sind deine. Was machst du damit? Das ist deine Entscheidung. Das ist, was du mit dem Gehörten machst. Und im Allgemeinen gilt, es geht uns besser, je mehr wir uns daran halten, was Gottes Wort uns sagt. Im Neuen Testament ist dieser Segen nicht so sehr in irdischen Gütern, ein langes Leben, und wie es hier in Vers 3 beschrieben hat, ne, dieses Land, das mit Milch und Honig überfließt und ihr sehr zahlreich werdet, sondern es wird mehr beschrieben als himmlische Segnung. Als Beispiel Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus Jesus. Klar, wir haben auch häufig irdische Vorteile davon, meistens bessere Gesundheit, wenn wir nicht all die Dinge machen, die unsere Gesundheit kaputt machen, aber auch primär, es ist nicht ein Versprechen zu sagen, wir werden viel Land besitzen oder so, sondern wir werden geistlich gesegnet sein. Er sagte, hier sind die Anordnungen und sie sind dazu da, damit es dir gut geht und sie sind dazu da, damit du sie tust. Wir sollen leben nach dem Wort. Zurück in 5. Mose 6, Vers 4 ist der für Juden, für Israeliten der bekannteste Vers in der ganzen Bibel. Das ist ihr Glaubensbekenntnis. Bei jedem Juden so bekannt wie vielleicht das Vaterunser der Christen oder dieses Glaubenszeugnis im Islam. Es ist, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Erwähne hier und sage oder nenne das Glaube an den Herrn. Dabei wird der Glaube hier ja gar nicht erwähnt. Nur der Herr wird vorgestellt. Die Beziehung zu ihm wird betont. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und einfach der Herr, Yahweh, bedeutet einfach, als Gott sich so vorgestellt hat, ich bin, der ich bin. Das heißt, es geht nicht darum, wie wir uns Gott vorstellen, sondern wie er sich uns vorgestellt hat. Also nicht, wie er sich vorgestellt hat, dass wir sind, sondern wie er sich offenbart hat. Okay? Manchmal hörst du vielleicht und sagst, mein Gott würde das nicht tun. Oder so sehe ich Gott nicht. Es ist unerheblich, wie wir uns das vorstellen. Ja? Vielleicht warst du, als ich zuerst kam, du kanntest Jeff und sagst, so sieht ein Pastor aus. Und dann kommt Volker und so, ich weiß nicht, ob so ein Pastor aussieht. Der sieht ganz anders aus als Jeff. Der ist nicht so. Der redet nicht so. Der benutzt nicht die gleichen Illustrationen. Der ist viel jünger. Der ist anders. Was einen ausmacht, ist nicht so sehr das Aussehen, sondern sind es die biblischen Eigenschaften, die Voraussetzungen sind für einen Ältesten, für einen Gemeindeleiter. Okay? Und hier sagte Gott ist nicht einfach so, wie ich mir das vielleicht vorstelle. Mein Gott, der sieht so aus. Wir sollen uns sowieso kein Bild machen. Aber haben wir es, ist unsere Vorstellung mit dem übereinstimmend, wie Gott sich offenbart hat, wie er ist? Und das tut er in seinem Wort. Und in diesem Glaubensbekenntnis geht es auch nicht gar nicht so sehr darum, was ich alles genau glaube, sondern an wen ich glaube. Okay? Und das würde ich sagen, gilt auch für uns. Klar, es ist wichtig, was ich über Gott glaube, sonst glaube ich vielleicht an einen komplett anderen Gott, den es gar nicht gibt. Aber es ist nicht so sehr der Inhalt dessen, sondern die Person. Mein Vertrauen ist nicht, dass unser Glaubensbekenntnis als Gemeinde in jedem Detail hundertprozentig richtig ist. Ich bin davon überzeugt. Ich stehe zu jedem Punkt davon. Aber das ist nicht, was mich rettet. Jesus Christus ist der Retter. Es ist nicht etwas, wie ich ihn mir vorstelle und mein Verständnis über ihn, sondern die Person. Das heißt eben auch, dass Kinder, die bei weitem noch nicht all dieses Verständnis haben, die sagen, Dreieinheit, ja, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, aber okay. Das ist nicht, worum es geht, sondern ich glaube, dass Christus für meine Schuld gestorben ist und dass er von den Toten auferstanden ist und dass mein Glaube an ihn rettet. Und wir wachsen in unserem Verständnis. Aber der Glaube ist nicht an ein Glaubensbekenntnis, sondern an eine Person. Und das ist, was es auch hier sagt. Der Herr ist unser Gott. Höre Israel auf diesen Herrn. Vertraue ihm. Und es ist auch ein exklusiver Glaube. Der Herr ist unser Gott, der Herr alleine. Oder man könnte auch übersetzen, der Herr ist einer. Er ist einzigartig, es gibt keinen wie ihn. Aber Exklusivität wird oft falsch verstanden. Der Herr ist unser Gott, heißt nicht, Gott gehört uns, sondern wir gehören ihm. In Römer 3, dort heißt es, ich gehe ein Stück weiter ab Vers 29, oder ist der, also hier da, das andere komme ich gleich dazu. Oder ist Gott der Juden allein, nicht auch der Nation? Ja, auch der Nation, denn Gott ist einer. Es wird die Beschneidung aus dem Glauben und das Unbeschnittensein durch den Glauben rechtfertigen. Es ist nur der eine Gott und er ist nicht exklusiv für uns, nur für uns, sondern das Angebot gilt allen. Er ist derselbe Gott für alle Menschen. Einige nehmen es an im Glauben, andere lehnen es ab, aber er ist derselbe eine Gott, es gibt keinen anderen. Okay? Das ist auch wichtig in dem, wie wir beten. Das heißt, ich kann nicht bitten, Herr, lass meine Mannschaft siegen, lass mein Land erfolgreich sein. Er ist nicht unser Gott, der uns gehört, den ich für meine Zwecke gebrauchen kann, sondern zu sagen, Herr, ich bete, dass du verherrlicht wirst. In meinem Leben, in unserem Leben als Gemeinde und dass du erkannt wirst, auch in unserem Land, dass sich das wieder ändert, dass in der Gesellschaft eine Veränderung eintritt, zu sagen, hier wird wieder an Gott geglaubt und das äußert sich in dem Verhalten, das äußert sich in den Gesetzen, das äußert sich in dem, was praktiziert wird im Leben. Aber zu sagen, es ist nicht, Gott ist mein Machtmittel im Hintergrund, den ich für meine Zwecke gebrauchen kann. Denn wenn er Gott ist, er Herr ist, dann ist er es, der bestimmt, nicht ich. Und Gott hat alles schon getan. Wir müssen es nur annehmen. Der erste Teil des Verses. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Das ist, was es bedeutet, zu glauben. Es ist nicht meine Leistung, sondern es ist mein Vertrauen in das, was er vollbracht hat. Und deswegen auch, was hier unten schon steht, der Glaube ist keine unabhängige Größe, sondern gebunden an das Objekt des Glaubens. Es ist nicht, ich glaube irgendetwas, das reicht ja wohl, sondern wen vertraue ich? An wen glaube ich? Okay. Und deswegen legt er das hier da und sagt, höre Israel, achte darauf, erkenne, der Herr, er ist unser Gott, nur er, der Herr allein, sonst keiner. Auch damals gab es viele andere Götter in Namen, die angebetet wurden von anderen Völkern, aber sie konnten nicht retten. Es gibt einen Vergleich in Habakuk 2, dort lese ich einmal die Verse 18 bis 20. Dann heißt es Habakuk 2, 18, was nützt ein Götterbild, das sein Bildner es geschnitzt hat? Was nützt ein gegossenes Bild und ein Lügenlehrer und dass der Bildner seines Gebildes darauf vertraut, während er doch stumme Götzen anfertigt? Wehe dem, der zum Holz sagt, wache auf, zum schweigenden Stein erwache, der soll wahrsagen. Gewiss, er ist mit Gold und Silber überzogen, doch fehlt seinem Inneren jeglicher Odem. Der Herr aber ist in seinem heiligen Palast. Schweige vor ihm, ganze Erde. Es reicht nicht, dass ich etwas anderes Gott nenne, einen Götzen mache, sondern nur der Herr kann so wirken. Und deswegen glaube an den Herrn. Nicht glaube an die Gemeinde, glaube daran, dass es irgendwie besser wird, sondern vertraue dem Herrn. Er allein kann retten, er allein kann helfen. Vertraue ihm. Und wie soll sich das dann äußern? Verse 5 und 6. Und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Wie es hier sagt, liebe den Herrn von ganzem Herzen. Das sind genau die Worte, die Jesus dann als oberstes Gebot zitiert, zum Beispiel in Markus 12. Jesus antwortet ihm, das erste ist das oberste Gebot. Höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Und das ist nicht eine Vorbedingung, damit wir eine Beziehung zum Herrn haben können, sondern eine Auswirkung dessen, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Er gibt das hier in 5. Mose nicht am Anfang der Beziehung zu Israel und sagt, okay, pass auf, ich gebe euch hier dieses Gebot, ihr sollt mich von ganzem Herzen lieben und wenn ihr das tut, dann werde ich euer Gott. Sondern der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Er hat uns aus Ägypten herausgeführt. Er hat uns gerettet. Er hat sich uns offenbart. Jetzt, als Reaktion darauf, liebe den Herrn, dein Gott. Und das Gleiche sehen wir im Neuen Testament. In 1. Johannes 4, Vers 19 steht, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott sitzt nicht einfach nur im Himmel und sagt, hier ist, was ich alles von dir möchte. Sondern er hat uns geliebt. So sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab, an unserer Stelle für unsere Sünden zu sterben, damit wir durch Glauben errettet werden. Er hat uns zuerst geliebt und jetzt sagt er, okay, wenn du das angenommen hast, wenn du errettet bist, dann soll unsere Reaktion sein, ihn so zu lieben. So zu lieben in einer vollständigen Hingabe. Ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und ganzen Kraft. Ich glaube, die meisten von uns wissen, dass das das oberste Gebot ist, können den vielleicht auch, vielleicht nicht Wort für Wort, aber so sinngemäß wiedergeben. Aber leben wir das? Besonders, dass sich das äußert, nimm mal die letzten beiden, weil die relativ gut zu verstehen sind, aus ganzem Verstand. Wie liebst du mit ganzem Verstand? Das heißt, ich benutze meinen ganzen Kopf, mein ganzes Denken, um ihm zu gefallen. Das heißt, versuche ich zu denken, was ist in meinem Denken, was ist Gott wohlgefällig? Oh, hier ist diese Situation bei der Arbeit. Herr, wie möchtest du, dass ich darüber denke? Wir haben gerade diesen Konflikt. Herr, ich will mit meinen Gedanken dich ehren. Ich will so reagieren, wir haben über die Zunge geredet auf der Fallseite, mit meinen Worten. Sie sollen dich ehren. Was möchtest du, dass ich jetzt sage? Was dient der Erbauung? Das bedeutet es, mit ganzem Verstand den Herrn zu lieben. Wenn ich sage, ich liebe Gott, aber was ich denke, das darf ich ja wohl noch selber entscheiden. Darfst du? Aber du kannst nicht sagen, du liebst ihn aus ganzem Herzen, aus ganzem Verstand. Und dann sagt es auch, du sollst ihn lieben mit ganzer Kraft. Wie sieht das aus? Muss ich dann ins Fitnessstudio gehen? Nee, nicht unbedingt. Aber ich soll mich ganz für ihn einsetzen. Du weißt, was für einen Unterschied es macht, ob du etwas so halbherzig machst oder mit ganzer Hingabe. Ja, du kannst ein paar Aufgaben erledigen und die sind so, naja, okay, ist gemacht, du kannst es abhaken, aber jeder weiß, das war so, naja, okay. Man kann es essen, aber viel Hingabe steckt ja nicht dahinter. Ja? Oder es steht, aber naja, besonders toll ist es nicht geworden. Oder du hast etwas, wo du sagst, das soll richtig, richtig gut werden. Du kennst den Unterschied. Was wir für den Herrn machen, machst du es so, naja, ich habe meinen Traktat weitergegeben, dann kann ich endlich sagen, ich habe es gemacht, abgehakt, jetzt kann ich weitermachen. Oder ist es mit ganzer Kraft, ist es mit ganzer Hingabe zu sagen, Gott, ich will für dich leben und ich will, dass es mein Bestes ist. Ich denke daran, was du für mich getan hast. Und dann fügt sich auch der Rest zusammen mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Also einfach wirklich mit Hingabe den Herrn so zu lieben. Wenn wir jemanden oder etwas lieben, dann äußert sich das in unseren Worten und in unseren Taten. Und bei Gott ist es genauso. Er hat nicht nur gesagt, okay, ich habe euch lieb, jetzt hier sind die ganzen Anweisungen, die ihr tun sollt. Sondern so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er gesagt hat, ich liebe euch. Nee, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, sein Allerliebstes, um uns zu retten. Wissen die Menschen um dich herum, dass du sie liebst? Woran erkennen sie, dass du sie liebst? Nun, das heißt nicht, ich mache alles, was sie gerne wollen. Weil Gott gibt uns nicht alles unbedingt, was wir wollen. Weil er manchmal weiß, uns alles zu geben, was wir wollen, ist nicht das Beste für uns. Aber wir wissen, er liebt uns, er hat einen Plan für uns, er sorgt für uns und er gibt uns einen Weg, der ans Ziel führt. Wenn ich Gott so lieben will, setzt das voraus, dass ich Gottes Wirken verstanden und verinnerlicht habe. Dass ich so lieben will. Denn Liebe lässt sich nicht befehlen, sie muss gewonnen werden. Klar, theoretisch kann man das tun. Aber das ist, wie gesagt, noch nicht mal, wie Gott es getan hat. Er hat nicht einfach gesagt, du sollst mich von ganzem Herzen lieben. Und ich setze mich auf meinen Thron und warte. Sondern er hat es demonstriert. Und das ist, was er von uns möchte. Seine Aufforderung, ihn von ganzem Herzen zu lieben, ist basierend auf seiner Liebe uns gegenüber. Das heißt, wir müssen das uns in Erinnerung rufen. Uns in Erinnerung rufen, wie sehr er uns liebt, damit wir ihn auch zurücklieben wollen. Wir sollen seine Worte im Herzen behalten und damit und dass sich das dann äußert, dass wir mit Kraft, mit Verstand seine Worte tatsächlich dann auch befolgen. Das ist, was er hier gebietet. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und das soll sich äußern, dass wir wirklich mit Hingabe sagen, Gott, ich will hören, was du sagst, ich will das umsetzen und ich will das nicht nur so na-na, la-la tun, sondern mit ganzer Hingabe. Vers 7. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst, wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Ich habe das mal so formuliert: Nutze die Gelegenheiten, auf den Herrn zu verweisen. Wenn das Vorige stattgefunden hat, dann ist dies eigentlich eine natürliche Reaktion. Das ist auch, was Jesus sagt in Lukas 6, 45. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Was drin ist, kommt heraus. Wir hatten ein Bild davon dran und für die, die bei der Freizeit waren, erinnern sich an die Vase mit den Bällen und dem Wasser drin. Was drin ist, kommt raus. Wenn Sünde drin ist, muss Sünde rauskommen. Wenn der Heilige Geist drin ist, äußert sich der Heilige Geist. Und er gibt hier den Auftrag, das weiterzugeben und zwar die verschiedenen Gelegenheiten zu nutzen, um von dem Herrn und seinem Wort zu erzählen. Gilt insbesondere für Kinder und nach Vers 2 auch für Enkelkinder, Kindeskinder. Aber wir geben das weiter, was wir für wichtig halten. Und diese Situation in Vers 7, wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst, wenn du aufstehst, ist keine Einschränkung zu sagen, naja, das heißt also, wenn du beim Laufen bist, dann nicht. Oder wenn du im Autofahren bist, dann nicht. Sondern es ist eine umfassende Beschreibung zu sagen, eigentlich zu jeder Zeit. Ja, nutze die Gelegenheiten, dieses weiterzugeben. Das heißt, wir können einmal extra Andachtszeiten haben. Er sagt hier, wenn ihr, Vers 7, wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du auf dem Weg gehst, ja, also wir können, wenn du dich hinlegst, all diese Sachen, also wir können bestimmte Zeiten haben und sagen, okay, wir haben dann und dann eine gewisse Zeit, Gottes Wort auch weiterzugeben. Aber auch Situationen zu gebrauchen, wenn du auf dem Weg bist, wenn du unterwegs bist und irgendetwas passiert, das zu gebrauchen. Und das ist wichtig, denn die Kinder sollen nicht nur die Geschichte kennenlernen, sondern die Bedeutung für ihr Leben. Und das ist genau, warum das hier steht. Du sollst es ihnen einschärfen. Das beinhaltet, gebe weiter, was geschehen ist. Erzähle von Gottes Wort, damit die nächste Generation weiß, was Gott gewirkt hat. Damit sie die Geschichten kennen. Aber da bleibt es nicht bei stehen. Sondern rede über die Auswirkung. Rede über die Anwendung. Du hast gerade mitbekommen, wie der Nachbar uns angeschrien hat. Wie reagieren wir? Wie reagieren wir in Liebe? Wie möchte Gott, dass wir reagieren? Jesus war ein Meister darin, diese Sachen zu sehen und Anschauungsunterricht zu geben. Du liest kein einziges Mal, wo Jesus seinen Jüngern die Geschichte von Jona vorgelesen hat. Oder irgendeine Geschichte aus dem Alten Testament. Heißt nicht, dass das nicht gut wäre. Natürlich, er hatte auch erwachsene Jünger dabei. Er hat auf diese Geschichten Bezug genommen. Mehrfach. Ja? Aber er hat immer wieder gesagt, oh, seht ihr da, da ist der Seemann. Den kann ich hier von meinem Boot aus sehen, der ist da oben auf den Feldern. Ja, und der streut aus. Was denkt ihr, was passiert? Er war ein Meister darin, das, was man sehen konnte, was vor Augen war, zu gebrauchen, um Lektionen weiterzugeben. Ich habe das immer mal wieder Gruppen als Auftrag mitgegeben, zu sagen, nimm irgendwelche Gegenstände und überlege dir heraus, was kann ich daraus lernen. Welche geistliche Lektion kann ich von einem Stuhl nehmen? Das geht doch nicht, das ist doch nicht geistlich. Naja, du vertraust dem Stuhl, oder? Sonst würdest du nicht drauf sitzen. Und das Vertrauen äußert sich darin, dass du nicht nur redest und sagst, ich glaube, der Stuhl ist stabil, sondern das zeigt sich, indem du dich darauf hingesetzt hast. Und so ist es mit Vertrauen dem Herrn gegenüber. Das ist nur ein Beispiel, aber dass wir daran denken zu sagen, dieses, wir sollen davon reden, weil was in unserem Kopf ist, was in unserem Herzen ist, das kommt raus. Sinnen wir so über den Herrn, nicht nur eine Viertelstunde oder eine Dreiviertelstunde oder von mir aus auch anderthalb Stunden am Morgen, am Abend in einer konkreten Andachtszeit. Ich bin für eine zur Seite gesetzte Zeit, um wirklich auf den Herrn zu hören. Aber ich bin auch dafür, dass diese Zeit unser Denken und unser Handeln den ganzen Tag über bestimmt. Und dass wir das eben auch vermitteln und einschärfen und sagen, okay, wir haben jetzt gerade diese Situation. Wir waren auf dem Weg zur Gemeinde und da war eine Sperrung. Und wir kommen ein bisschen später. Wie reagieren wir drauf? Wie möchte Gott, dass wir reagieren? Was ist, wenn man das aber selber nicht richtig gemacht hat? Und sagen, hey, da hat Papa nicht richtig drauf reagiert. Huh? Was hätte ich machen sollen? Weil unser Beispiel ist nicht, dass wir vollkommen sind. Weil dann glauben die ja und sagen, ich vertraue meinem Papa, weil der macht das immer alles richtig. Aber die machen das nicht immer richtig. Ich mache es nicht immer richtig. Jemand hat auf der Freizeit gesagt, das hilft mir eigentlich, wenn du auch nicht immer alles richtig machst, weil dann ist es nicht unerreichbar. Aber wir können dann sagen, schau her, habe ich nicht in Gottvertrauen reagiert, oder? Ich dachte, oh, wir schaffen das nicht und was müssen wir machen? Und das gibt mir vielleicht die Ausrede, doch ein bisschen schneller zu fahren, als ich sonst fahren würde, weil wir müssen ja pünktlich sein. Oh. Seit wann ist Gott, dass ich nicht zu spät komme, wichtiger, als dass ich richtig reagiere? Kannst du mir einen Vers dafür sagen? Und der Herr sprach, du sollst pünktlich sein. Habe ich noch nicht gefunden. Ich bin dafür, dass wir pünktlich anfangen können. Okay? Keine Ausrede zu sagen, nächste Woche kommen alle erst 20 nach. Aber wichtiger ist immer noch, dass wir mit einem Herzen kommen, das bereit ist, das dankbar ist, als dass wir etwas anderes zu unserem Götzen machen und sagen, ich rechtfertige mein falsches Denken, mein falsches Reden und mein falsches Verhalten dadurch, weil ich etwas anderes mir so wichtig geworden ist. Und das prägt uns. Und das hilft auch dann den Kindern zu sagen, hey, meine Eltern sind nicht vollkommen, aber unser Glaube ist ja nicht in unsere Vollkommenheit. Und was ist unser Glaubensbekenntnis? Nach der Schrift, was sind wir? Wir sind Sünder, die aus Gnaden errettet sind. Und die abhängig sind auch weiterhin, auch wenn wir errettet sind. Und wenn wir von Neuem geboren sind, wir sind weiter abhängig vom Heiligen Geist. Ohne, in unserem Fleisch wohnt immer noch nichts Gutes. Sagen, ja, schau mal, leider habe ich gerade wieder demonstriert, dass auch ich mit 46 Jahren nicht besser bin als du mit deinen 13 Jahren. In mir, ich bin nicht besser geworden. Wer mir hilft, anders zu reagieren, ist der Heilige Geist. Und was muss ich jetzt in diesen Situationen tun, wo ich verkehrt gehandelt habe? Da gibt es doch sowas wie 1. Johannes 1,9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, er ist treu und gerecht, dass er vergibt. Und dann lernen die Kinder und sagen, ach so gehe ich mit eigenem Vergehen um. Ich bekenne das, bitte um Vergebung und bitte den Herrn, mich zu ändern, dass ich nicht einfach weitermache und am nächsten Sonntag genau das Gleiche tue. Und dass wir vielleicht sogar sagen, oh Mann, heute sind wir wieder ein bisschen spät los, betet für mich, lasst uns gemeinsam beten, dass wir richtig reagieren. Dass wir nicht einander anschreien, als wenn das uns hilft, mit der richtigen Herzenseinstellung zum Gottesdienst zu kommen. Sondern lasst uns einander helfen. Wie kann ich unterstützen, dass du auch bereit bist und dass wir losgehen können? Und dazu können verschiedene Sachen dienen, uns dazu zu helfen. Die Israeliten haben dafür extra ihre Feste auch gehabt. In 2. Mose 13, Vers 14 steht, und es soll geschehen, wenn dich künftig dein Sohn fragt, was bedeutet das? Dann sollst du zu ihm sagen, mit starker Hand hat der Herr uns aus Ägypten herausgeführt, aus dem Sklavenhaus. Das war bei den Festen. Aber können unsere Kinder uns immer fragen, was bedeutet das? Warum machst du das? Warum gehen wir in Gottesdienst? Warum lesen wir jeden Morgen die Bibel? Oder versuchen das weitestgehend Familienandachten zu machen. Was bedeutet das, dass du so reagiert hast? Wieso machst du das? Und dann entweder zu sagen, hier ist ein biblischer Grund, oder zu sagen, das ist eine gute Frage. War mir gar nicht so bewusst. Und Gott gebraucht dich, sogar manchmal unsere Kinder, um uns zu formen, um uns zu überführen. Und andersrum natürlich auch, Gott gebraucht wiederholt die Eltern, um auf die Kinder zu formen. Um zu zeigen, zu sagen, so möchte Gott, dass wir hier reagieren. Nutze die Gelegenheiten, auf den Herrn zu verweisen. Und das wird nur funktionieren, wenn Gottes Wort reichlich in unseren Herzen wohnt. Wenn wir so denken, wenn wir das im Kopf haben, dann wird das herauskommen. Dann haben wir diese Gedankenverbindung. Wenn ich nur denke, was wird mein Chef sagen? Oder was werden die anderen Leute sagen, wenn ich so und so mache? Dann ist das, was uns beschäftigt, und dann ist das, was rauskommt. Aber wenn wir daran denken und sagen, was wird Gott darüber denken? Dann werde ich auch entsprechend darüber reden. Verse 10 bis 12. Und es soll geschehen, wenn der Herr dein Gott dich in das Land bringt, das er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, dir zu geben. Große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Olivenbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du dann essen und satt werden wirst, nimm dich in Acht, dass du den Herrn nicht vergisst, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Seine Ermahnung, vergiss nicht Gottes Wirken. Das ist Mose Sorge hier. Er sagt, Gott wird mir nicht erlauben, mit ins gelobte Land zu gehen. Das stand schon in 4. Mose. Er wusste das. Aber er sagte, meine Sorge ist, dass wenn du in dem Land bist und wenn es dir gut geht, dass du all dieses vergessen wirst. Und ich glaube, dass es nicht so sehr ist, dass sie die Geschichte vergessen, sondern dass sie die Dankbarkeit vergessen. Und ich glaube, die Gefahr ist bei uns. Uns geht es so gut. Wir haben so viel. Vielleicht nicht unbedingt Zisternen. Ja, das war deren, wo sie Regenwasser haben. Wir haben sogar noch mehr. Wir haben Trinkwasser direkt aus der Leitung. Und er sagte, habt Acht. Nehmt euch in Deckung. Seid vorsichtig, dass ihr, wenn Gott euch so reichlich gesegnet hat, nicht den Gott, den Geber aller guten Gaben vergesst. Dass ihr euch nur darauf konzentriert, was wir haben, und euch dann beschwert, wenn ihr es mal nicht in dem Ausmaß habt wie sonst. Insbesondere, wenn es uns gut geht, haben wir die Tendenz, die Güte als selbstverständlich zu sehen. Wie ich eben schon gesagt habe, wir vergessen dann meistens nicht so sehr die Ereignisse, aber ihre Bedeutung für unser Leben. Was können wir dagegen tun? Was sagt er hier? Nimm dich in Acht, dass du den Herrn nicht vergisst, der dich herausgeführt hat. Also erinnere dich an Gottes Taten und erkenne deine Abhängigkeit. Erkenne, ich brauche den Herrn. Es sind Gaben von ihm. Es ist nicht, ich habe mir das verdient, ich habe das selber erreicht, sondern Gott ist so gnädig mit mir gewesen. Warum sagt Mose das gerade hier? Er sagt das, und er sagt, ich will die nächste Generation ausrüsten, damit sie vorbereitet sind, in dem Land zu leben, auf eine Art und Weise, die Gott gefällt. Damit sie seinen Segen erleben können. Er wollte ihnen helfen. Er wollte sagen, hier ist, was ihr erinnern müsst, damit ihr ein Leben habt, das unter Gottes Segen steht. Und deswegen das weiterzugeben. Mein Ziel für unsere Gemeinde ist, dass eine neue Generation heranwächst, die den Herrn kennt, ihn liebt und ihm dient. Und alles, was wir hier tun, soll dazu beitragen, dass wir den Herrn kennenlernen, dass wir ihn lieben lernen und dass wir ihm dienen wollen. Bist du Teil der nächsten Generation? Kennst du den Herrn? Liebst du ihn und willst du ihm dienen? Oder bist du Teil der älteren Generation, die das vorlebt, damit eine andere Generation heranwächst, die den Herrn kennt und ihn liebt und ihn dient? Wenn noch nicht, es kann sich ändern. Erkenne, was der Herr getan hat. Erkenne, dass wir ihn brauchen. Erkenne, dass alles, was wir haben, aus seiner Gnade ist. Und dass wir eine Hoffnung haben, nicht weil wir gut genug sind, sondern weil der Herr uns vergibt und uns reinigt und uns neu macht. Und wenn wir gesagt haben, Mann, mit diesem Weitergeben und was ich vorgelebt habe, das war wirklich nicht so, wie es hätte sein sollen. Wir haben eine wunderbare Gelegenheit, neu anzufangen. Bekenne es. Sag es dem Herrn. Sag es anderen, die beeinträchtigt waren von dem, wie du bisher gedacht, geredet, gehandelt hast. Und sag, ich habe mich an dir versündigt. Das war nicht gut, was ich vorgelebt habe. Vergib mir. Und erinnere mich daran, dass wir wirklich einander erbauen, nicht einander niederreißen. Dass wir wirklich weitergeben, uns gegenseitig erinnern an all das Gute, was der Herr getan hat. Und dass wir für ihn leben. Machst du das mit deinem Leben? Gott gibt dieses und sagt, ich möchte euch segnen. Ich möchte euch ein Land geben, das vorbereitet ist. Ja, es wird seine Herausforderungen haben, denn ich möchte, dass ihr lernt, mir zu vertrauen. Ich möchte euch segnen. Vertraust du mir genug, dass du meine Anweisung befolgst? Oder meinst du, einen besseren Weg zu kennen? Glaube äußert sich im Vertrauen. Wir haben die Gemeindefreizeit hinter uns. Wir haben jetzt den Gottesdienst so gut wie hinter uns. Was machen wir jetzt damit? Wandeln wir weiter in der Wüste und sagen, nee, das passt mir alles nicht und das reicht nicht und ich mache mein eigenes Ding? Oder nehmen wir Gottes Verheißung in Anspruch und sagen, Gott, ich vertraue, dass du mich gesegnet hast mit allen geistlichen Segnungen in Christus Jesus. Und ich vertraue dir, dass du wirklich vergibst und neu machst, dass du mir ewiges Leben schenkst. Und ich vertraue dir, und das äußert sich daran, dass ich dich lieben will, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und ganzem Verstand. Wenn du Hilfe dabei brauchst, wollen wir gerne helfen, damit wir es tun, wie es uns unser Abschnitt hier sagt. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du segnen möchtest, dass du uns zuerst geliebt hast und dass du nichts von uns forderst, was du nicht für uns getan hast. Herr, du weißt, wo auch in der kommenden Woche und in der Zeit, die wir hier noch auf Erden haben, was die Herausforderungen für jeden Einzelnen sind. Herr, ich bete, dass du uns hilfst, das, was dein Wort sagt, zu hören, damit wir es tun. Damit du uns segnen kannst. Herr, ich bete, wenn jemand hier ist, der zwar hört, aber nicht tut, dass du uns überführst, dass du uns zurechtweist, dass du uns veränderst. Und ich bete, dass du eine weitere Generation heranwachsen lässt und eine ältere Generation ausrüstest, es vorzumachen, dass wir dich lieben, dass wir dir folgen, dass wir dich kennen, dass wir dir dienen. Dass du geehrt wirst und dass du weiter an uns wirkst. Dass wir erleben dürfen, wie du an und dann auch durch uns wirkst, zu deiner Ehre. Herr, dafür brauchen wir dich und wir bitten um deinen Segen. In Jesu Namen. Amen.